Toxisches Erbe. Um den Markt in Indien zu erobern, errichtet ein US-Chemiekonzern ab 1969 in der Stadt Bhopal eine Pestizidfabrik. Doch Profitgier und Rücksichtslosigkeit lassen die Betreiber bei der Produktion eines hochgiftigen Stoffes zentrale Sicherheitsregeln missachten. Und so kommt es im Dezember 1984 zu einem Unfall, der tausende Menschen das Leben kostet und dessen Folgen bis heute spürbar sind. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei Geo Epoche und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier zuhören. Wir berichten in diesem Podcast von Unrechtstaten aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Taten, die häufig jedoch in der Zeit, in der sie geschahen, noch gar nicht als Verbrechen galten oder so wahrgenommen wurden. In dieser Folge ist es nun umgekehrt. Für das größte Chemieunglück aller Zeiten, das wir dieses Mal rekonstruieren, machten damals viele Menschen vor Ort gleich danach das Unternehmen verantwortlich, in dessen Fabrik es passiert war. Manche wünschten dem Konzern wortwörtlich den Tod. Dieses Unternehmen, der US-Konzern Union Carbide, produzierte zu diesem Zeitpunkt seit etwa 5 Jahren in seiner Pestizidfabrik in Bhopal eine hochgiftige Substanz und erschlammte dabei bewusst mit der Sicherheit. Vor dem Unfall hatte es sogar Warnung gegeben, dass sich Bhopal, ich zitiere, in Hitlers Gaskammer zu verwandeln drohe. Es kam dann bald nach dem Unglück auch zu Verhaftungen, aber die Manager schafften es, sich der Verantwortung weitgehend zu entziehen. Genauer, der Verantwortung für den Tod von bis zu 25.000 Menschen, für die Vergiftung des Grundwassers in der Gegend und für Behinderungen und Krankheiten, die bis heute Hunderttausende Menschen leiden lassen. Bevor wir die ganze Geschichte hören, wollen wir das Thema ein wenig einordnen. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Samuel Ried. Er hat sich als Redakteur der Geo-Epoche-Ausgabe Katastrophen mit Bhopal intensiv beschäftigt. Hallo Samuel, schön, dass du hier bist.
Hallo Insa.
Der Chemieunfall in Bhopal ist jetzt bald 40 Jahre her. Erst einmal, wie muss man sich Indien damals im Jahr 1984 vorstellen?
Ja, also das Land ist zu dieser Zeit wie heute das zweitbevölkerungsreichste der Welt nach China mit damals rund 765 Millionen Einwohnern und viele von ihnen, laut mancher Statistik fast die Hälfte der Bevölkerung, leben unterhalb der Armutsgrenze. 1984 ist dann für Indien ein ereignisreiches und verhängnisvolles Jahr in mehrfacher Hinsicht. Damals fordern viele Sikhs, die in Indien eine religiöse Minderheit sind, schon länger mehr politische Eigenständigkeit oder sogar einen eigenen Staat. Etliche von ihnen verschanzen sich bewaffnet in einem Tempel in Punjab und im Juni 1984 weist die Regierung die Armee an, dieses Heiligtum anzugreifen. Und erst nach tagelangen Kämpfen quasi gegen die eigene Bevölkerung siegt die Armee, mindestens 450 Sikhs sterben. Und nur knapp 5 Monate später, Ende Oktober, fällt dann die indische Premierministerin Indira Gandhi einem Attentat zum Opfer. Sie wird erschossen aus Rache von 2 ihrer eigenen Leibwächter, die beide Sikhs sind. Und ausgerechnet gegen Ende dieses ohnehin schon turbulenten Jahres, nur gut 4 Wochen nach der Ermordung der Premierministerin, kommt es in Indien zum schwersten Chemieunfall der Geschichte.
Welche Rolle spielt es nun dabei wohl, dass die Katastrophe in einer Fabrik in Indien geschieht und nicht etwa in den USA, wo der Konzern, dem sie gehört, ja seinen Sitz hatte?
Ich glaube, es ist schwer, sich vorzustellen, dass dieser Umstand keine Rolle spielt, sowohl bei der Katastrophe an sich als auch bei ihren Folgen. Der Mutterkonzern, der von den Erträgen der indischen Fabrik vor allem profitiert, hat seinen Sitz in sicherer Entfernung in dem Land, das die größte Wirtschaftsmacht der Welt ist. Er wird nach der Katastrophe von der US-Regierung geschützt. Den Risiken der Fabrik sind hingegen die Menschen im viel ärmeren Indien ausgesetzt. Offiziell entspricht sie zwar einer gleichartigen Produktionsanlage in Amerika, aber es gibt erhebliche Zweifel daran, dass tatsächlich die gleichen Sicherheitsstandards herrschen. Denn es kommt schon vor der großen Katastrophe immer wieder zu Unfällen dort. Und gefährdet sind neben den Arbeitern besonders diejenigen, die in den Elendsvierteln in unmittelbarer Nähe der Fabrik leben, ohne ausreichenden Sicherheitsabstand. Und die nach der Katastrophe nur geringe Möglichkeiten haben, sich Gehör und Gerechtigkeit zu verschaffen. Mhm. Eines der größten Chemieunternehmen der Welt auf der einen Seite, ein indischer Slumbewohner auf der anderen. Da ist unschwer zu erkennen, wer von beiden mehr Macht und Einfluss hat und mehr Geld, um sich teure Anwälte zu leisten.
Mhm. Die Katastrophe von Bhopal wird als Chemieunfall bezeichnet, aber handelt es sich überhaupt um einen Unfall oder doch um ein Verbrechen? Kann man das so klar sagen? Ein Verbrechen, das ein skrupelloser, profitgieriger Konzern begangen hat?
Die Antwort lautet vermutlich, ist es beides. Ein Unfall, aber zugleich auch verbrecherisch. Straftaten werden ja nicht zwangsläufig vorsätzlich begangen, sondern manchmal auch grober Fahrlässigkeit, weil jemand wissentlich das Risiko in Kauf nimmt, dass andere zu Schaden kommen. In diesem Fall hat niemand der Beteiligten das Ziel, jemanden umzubringen. Und trotzdem sind danach tausende Menschen tot und wohl noch viel mehr leiden, noch Generationen später unter Langzeitfolgen, weil offenbar systematisch Gefahren ignoriert und Sicherheitsvorschriften gebrochen wurden.
Es wurden dann ja schließlich doch noch mehrere Personen verurteilt, aber das hat gedauert.
Ja, die juristische Aufarbeitung der Katastrophe war schleppend, unvollständig und inkonsequent, aber es gab schließlich ein paar Urteile gegen mehrere Manager wegen fahrlässiger Tötung. Alle von ihnen Inder wohlgemerkt, Manager der indischen Tochterfirma, keine Amerikaner. Und hier hat wohl eine ganze Reihe von Nachlässigkeiten und Fehlern in der Summe letztlich in die Katastrophe geführt. Genaueres werden wir ja gleich noch hören. Die Frage nach individueller Schuld ist daher sicher schwieriger zu beantworten als bei einem, in Anführungszeichen, klassischen Verbrechen. Aber trotzdem ist die Schuldfrage hier vermutlich klarer als in vielen anderen Fällen, die einem so begegnen, wenn man sich die Geschichte der Katastrophen anschaut.
Und mit der hast du dich ja zuletzt ausführlich beschäftigt.
Genau, dass Menschen Unglücke verursachen oder zumindest verschlimmern, begegnet einem dort immer wieder. Sogar bei den sogenannten Naturkatastrophen ist es mitunter so, die Natur löst zwar eine Krise aus, zur Katastrophe wird die dann aber erst durch den Umgang der Menschen damit.
Mach das doch gern nochmal ein wenig konkreter. Du hast sicher ein Beispiel dazu im Kopf.
Ja, im späten Mittelalter zum Beispiel, Anfang des 14. Jahrhunderts, gibt es in Europa eine schreckliche Hungersnot. Nach schier endlosem Regen kommt es zu verheerenden Missernten. Das Getreide ist knapp. Allerdings gäbe es trotz dieses Mangels eigentlich noch genug Nahrung, um ein Massensterben zu verhindern. Aber Landbesitzer lassen Getreide horten, statt es an die Notleidenden zu verkaufen, weil sie auf noch höhere Preise hoffen und damit auf noch mehr Profit. Und rund 3 Millionen Menschen sterben insgesamt laut Schätzungen infolge dieser Hungersnot. Und auch wenn dieser Fall natürlich ein ganz anders gearteter ist im Vergleich zu Bhopal, stellt sich natürlich auch hier die Frage, wo verläuft die Grenze zwischen bloß egoistischem, rücksichtslosem Verhalten und einer wirklich verbrecherischen Tat?
Wurden denn die Verantwortlichen damals bestraft?
Soweit wir wissen, nein. Also die Könige zum Beispiel von England und Frankreich haben damals Spekulanten ermahnt, moralische Appelle ausgesprochen, aber nichts ist darüber überliefert, dass sie auch tatsächlich gehandelt und Strafen verhängt hätten. Hungerkrisen waren für die Menschheit sehr lange eine allgegenwärtige Gefahr. Heute sind wir dagegen zum Glück besser gewappnet.
Naja, Hungerkatastrophen gibt es aber ja nach wie vor.
Das stimmt natürlich, aber zumindest gegen Wetter- oder schädlingsbedingte Missernten ist die Menschheit insgesamt besser geschützt als früher, dass wie oft in der Geschichte leider durch einen Krieg Nahrungsknappheit drohen kann, erleben wir gerade wieder infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine. Mhm. Aber gegen naturbedingte Hungerkrisen sind wir, wie gesagt, besser geschützt als früher. Und das ist gerade auch der Chemieindustrie zu verdanken. Kunstdünger und Schädlingsbekämpfungsmittel machen es, wie auch moderne Maschinen, möglich, die Ernte besser vor den Widrigkeiten der Natur zu bewahren und Milliarden von Menschen zu ernähren.
Ist denn die Welt, was Katastrophen angeht, insgesamt trotz allem sicherer geworden? Was würdest du sagen nach deiner Beschäftigung mit diesem Thema?
Naja, also einerseits ist es den Menschen eindeutig gelungen, durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt viele Gefahren einzuhegen, zum Beispiel erdbebensicherer zu bauen, Frühwarnsysteme zu entwickeln, gegen Krankheiten Impfstoffe herzustellen und so weiter. Aber andererseits haben wir uns durch den Fortschritt eben auch neue Gefahrenherde selbst geschaffen.
Ohne chemische Industrie ja keine Katastrophe in Bhopal zum Beispiel.
Genau, und ohne Züge oder Flugzeuge natürlich keine Zugunglücke oder Flugzeugabstürze, ohne Atomkraftwerke keine Nuklearunfälle in Tschernobyl und Fukushima. Mit diesen neuen Chancen zur Fortbewegung, Energiegewinnung und so weiter kommen also zwangsläufig neue Gefahren hinzu. Und mit der Möglichkeit eines Atomkrieges hat die Menschheit sich ja sogar das Instrument zur Auslöschung quasi der gesamten Zivilisation selbst in die Hand gedrückt und ein Gefahrenpotenzial geschaffen, zu dem kaum eine Naturkatastrophe je fähig wäre. Bei diesen neuartigen, menschengemachten Katastrophengefahren spielt die Verantwortung des Menschen also eine noch viel größere Rolle. Die Technik oder die Chemie ist an sich ja neutral, weder gut noch böse. Sie birgt große Kräfte, die sich vorteilhaft oder zerstörerisch entfalten können. Und was wir daraus machen, hängt letztlich von uns ab.
Es ist also vor allem entscheidend, wie man mit den jeweiligen Risiken umgeht.
Genau, verantwortungsvoll und vorsichtig oder wie im Fall der Katastrophe in Bhopal, rücksichtslos und fahrlässig mit fatalen Folgen.
Und wie diese Katastrophe ihren Lauf nahm, wie das tödliche Gift in das Leben der Männer, Frauen und Kinder in den Slums von Bhopal einbrach und bis heute wirksam ist, das hören wir jetzt. Toxisches Erbe, eine historische Reportage von Tanja Beutin. Es liest Peter Kämpfe.
Es ist die Nacht ihrer Hochzeit und Padmini tanzt. Die nackten Füße des Mädchens stampfen im Takt des Tamburins, das der Bräutigam schlägt. Bei jedem Schritt klingeln die Glöckchen an ihren Knöcheln. Und während sich die Braut im Rhythmus dreht, singen und klatschen um sie unzählige Verwandte, Freunde, Nachbarn, die auf Matten auf der Erde sitzen. Die Stimmung ist ausgelassen in dieser Nacht zum 3. Dezember 1984 auf dem zentralen Platz von Oriyabasti, einem der drei Elendsviertel der indischen Stadt Bhopal. Vor einem hinduistischen Götterbild hat sich das Paar hier vor dem Tanz das Ja-Wort gegeben, der 18 Jahre alte Dilip und seine noch jüngere Braut. Eine Schule hat sie nie besucht, geheiratet wird früh. Für die zur Dekoration aufgehängte Lichterkette hat ihr Vater eigens ein Stromaggregat ausgeliehen, denn Elektrizität und auch fließendes Wasser gibt es in den einfachen Hütten aus Bambus und Lehm im Viertel nicht. Bhopal ist eine boomende Großstadt im Herzen Indiens mit rund 800.000 Einwohnern, berühmt für die größte Moschee des Landes und riesige künstlich angelegte Seen. Doch in den Slums wohnen vor allem Bauern, die vor Insektenplagen und Missernten geflohen sind, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in der Stadt. Viele suchen am nahegelegenen Bahnhof von Bhopal, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, etwa als Kofferträger, wie Padminis Vater, Arbeit. Oder in der großen Chemiefabrik des amerikanischen Konzerns Union Carbide. Deren stählerne Türme und Aufbauten ragen in Sichtweite der ärmlichen Hütten empor, bloß 3 Kilometer von der Hochzeitsgesellschaft entfernt. Es ist etwa 1 Uhr, als in dieser Nacht ein kurzer Alarmton von der Fabrik herüberweht. Nur einen Augenblick lang halten die Feiernden inne, das Geräusch ist ihnen vertraut. Mehrmals hat das Unternehmen in den vergangenen Tagen seine Warnanlage getestet. Doch nach wenigen Minuten steigt Padmini der scharfe Geruch von Chilis in die Nase. Das Verbrennen der Schoten ist in Indien ein alter Brauch, um böse Geister zu vertreiben. Aber der Gestank wird immer beißender, scheint den Menschen in die Augen zu kriechen, in die Lunge. Jeder Atemzug brennt. Plötzlich ist überall auf den Straßen Kreischen und Schreien zu hören. Bacau, Bacau, Hilfe, Hilfe! Jetzt riecht es auch nach Kohl, frisch geschnittenem Gras, Ammoniak. Panisch stürzen die Hochzeitsgäste auseinander, während die Braut im Chaos zurückbleibt. Frauen und Männer brechen neben ihr zusammen, von Todeskrämpfen geschüttelt. Fast blind tastet Padmini sich vorwärts, spuckt Blut, bis sie das Bewusstsein verliert und zwischen Leichen auf die Straße sinkt. Als die unsichtbaren Dämpfe nach unten sacken, verdichten sie sich in Bodennähe zu einem Nebel, der in die Hütten kriecht und die Lungen der Schlafenden verätzt. Leichter Wind treibt die giftige Wolke weiter nach Süden, von den Slums zu den Clubs und Lokalen in der Altstadt, durch die Besuchermenge eines Dichterfestivals hin zu den Reisenden am Hauptbahnhof. Padminis Vater hat dort gerade noch seine Kollegen mit gefüllten Teigtaschen von der Hochzeit versorgt. Er hat die Feier vorzeitig verlassen, um seinen Spätdienst anzutreten. Nun trampeln die Passagiere einander auf den Bahnsteigen nieder. Manche fallen und kommen nicht wieder hoch, ersticken an ihrem eigenen Erbrochenen. Als der Brautvater das Grauen sieht, versuchen er und drei andere Männer mit Laternen Lichtzeichen zu geben und so einen herannahenden Zug zu warnen. Er lässt dabei sein Leben, zerquetscht unter den Rädern der Expressbahn Richtung Mumbai. Noch wissen die Bewohnerinnen und Bewohner Bhopals nicht, was sich in den letzten Stunden in der Chemiefabrik zugetragen hat. In jener Industrieanlage im Norden der Stadt, die ein Pestizid zur Schädlingsbekämpfung produziert, für einen Großkonzern vom anderen Ende der Welt, der aus Profitgier systematisch die Sicherheit vernachlässigt. Nun tötet das Gift von Union Carbide kein Ungeziefer, sondern Menschen. Mehr als 3.500 Männer, Frauen und Kinder werden allein in den nächsten Tagen umkommen. Insgesamt gehen manche Schätzungen von bis zu 25.000 Todesopfern aus. Die Katastrophe, die über Bhopal hereinbricht, ist der verheerendste Chemieunfall der Geschichte. Ohne die chemische Industrie wäre die moderne Welt kaum vorstellbar. Seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert bringt sie nach und nach etwa Arzneimittel, Farbstoffe und Textilien hervor, ermöglicht die Fotografie. Und nur dank Kunstdüngern und Pestiziden ist die Landwirtschaft überhaupt imstande, Milliarden von Menschen zu ernähren. Verbindungen bestimmter chemischer Elemente entfalten eine enorme Wirkung, die segensreich sein kann, aber auch zerstörerisch, eine Gefahr für Mensch und Umwelt. Und das nicht nur, wenn Sprengstoff oder Giftgas als Waffen zum Einsatz kommen. Denn immer wieder ereignen sich in diesem Industriezweig desaströse Unfälle. 1921 etwa explodieren im Werk der BASF bei Ludwigshafen 400 Tonnen Ammoniumsulfatnitrat. 559 Todesopfer sind zu beklagen. Und 1976 bildet sich in einer italienischen Desinfektionsmittelfabrik bei Seveso ein Wärmestau in einem Kessel, der hochtoxisches Dioxin freisetzt. Hunderte Personen erkranken schwer. Die Blätter verdorren an den Bäumen und mehr als 3000 Tiere verenden. In kaum einer anderen Branche sind Sicherheitsvorkehrungen daher so bedeutsam. Bereits in den 1960er Jahren ist Union Carbide, gegründet 1898 in Charleston, West Virginia, eines der größten Chemieunternehmen der USA. Die börsennotierte Firma stellt mehr als 150 Stoffe her, für Waschmittel, Farben, Medikamente, produziert Plastikverpackungen, Frostschutzmittel und Batterien. Das Logo mit der blau-weißen Raute ist in den Vereinigten Staaten fast allgegenwärtig, prangt auf Plastiktüten, Trinkflaschen und Filmen für Fotoapparate. Doch zunehmend entwickelt sich ein Produkt von Union Carbide zum unbestrittenen Bestseller, das Schädlingsvernichtungsmittel Sevin, das etwa Raupen und andere Insektenlarven, Blattläuse, Wanzen und Zecken beseitigt. Damit will die Geschäftsführung auch den millionenschweren Agrarmarkt Indiens erobern. Vor allem Kleinbauern leiden dort etwa unter Wüstenheuschrecken, die ihnen Weizen und Futterpflanzen für das Vieh von den Feldern fressen. Mit Steuervergünstigungen lockt der Bundesstaat Madhya Pradesh, den Armut und hohe Arbeitslosigkeit plagen, das Unternehmen in seine Hauptstadt Bhopal. 1969 beginnt Union Carbide, eine Fabrik auf einer Ödland genannten Brache im Norden der Metropole zu errichten, die einst als Hinrichtungsstätte diente. In den ersten Jahren lässt der Konzern die Komponenten des Pestizids aus den USA herbeischiffen und sie in Bhopal nur zusammenmischen, verpacken und versenden, Doch der Transport erweist sich als umständlich und teuer, schmälert so den Profit. Daher beschließt die Geschäftsleitung, Sevin vollständig in Indien zu produzieren, in einer identischen Anlage wie in Amerika. Mit wohlwollender Genehmigung der Behörden baut Union Carbide 1979 die Fabrik aus. Als ein Beamter es wagt, für einen größeren Sicherheitsabstand zu den nahegelegenen Slums zu plädieren, wird er versetzt. Zwar erklärt der Konzern die neue Anlage für so harmlos wie eine Schokoladenfabrik, doch in Wahrheit birgt die Herstellung von Sevin enorme Risiken. In geringen Dosen gilt das fertige Pestizid für Menschen als unschädlich, nicht aber seine wichtigste Komponente, Methylisocyanat. Denn MIC, das Wasser zum Verwechseln ähnlich sieht, ist einer der gefährlichsten Stoffe der Chemieindustrie. Allein die Dämpfe der extrem ätzenden Flüssigkeit zerstören die Atemwege und das Augenlicht, hinterlassen auf der Haut schwere Verbrennungen. MIC entsteht, wenn zwei für sich schon heikle Stoffe miteinander reagieren, das explosive Methylamin und Phosgengas, das im Ersten Weltkrieg unter dem Namen Grünkreuz tausenden Soldaten den Erstickungstod gebracht hat. Studien zu den Gefahren von MIC sind so verheerend ausgefallen, dass Union Carbide sie unter Verschluss hält. Die Amerikaner versichern zwar, dass die Fabrik in Bhopal auf denselben sicheren Bauplänen wie ihr Pendant in den USA beruht, doch nach einiger Zeit häufen sich die Unfälle. Am 25. Dezember 1981 stirbt ein Arbeiter, als durch ein defektes Ventil Phosgengas ausströmt. Ein paar Wochen später das nächste Leck, 25 Mann müssen ins Krankenhaus. Als im Februar 1982 erstmals das hochgefährliche MIC austritt, erleiden 11 Beschäftigte schwere Verletzungen. Ein Expertenteam aus den USA reist an, moniert 61 Gefahrenquellen und mahnt zu Reparaturen. Der Bericht landet in der Zentrale von Union Carbide in New York, doch er wird ignoriert, selbst als sich die Unfallserie fortsetzt. Auch die Warnungen eines örtlichen Journalisten verhallen ungehört, der schreibt, Bhopal befinde sich am Rand eines Vulkans. Die ganze Stadt drohe sich in Hitlers Gaskammer zu verwandeln. Schlimmer noch, weil der Verkauf von Sevin weit hinter den Erwartungen zurückbleibt, forciert die indische Tochtergesellschaft drastische Einsparungen. Das Kühlsystem, das gelagertes MIC aus Sicherheitsgründen auf 0 Grad Celsius halten soll, abgeschaltet. Messgeräte, Ventile und Rohre werden nicht mehr erneuert. Einige der erfahrensten Mitarbeiter entlassen und ersetzt durch billigeres Personal ohne Ausbildung. Einer der Neuzugänge ist der 29-jährige Rahman Khan. Er stammt aus Mumbai, hat aber eine Näherin aus Bhopal geheiratet. Der Vater dreier Kinder hatte mit Chemie in seinem Leben wohl noch nichts zu tun, besitzt keinerlei Ausbildung in diesem Bereich. Als er am Nachmittag des 2. Dezember 1984 seine Schicht antritt, arbeitet Khan erst 4 Monate lang in der Fabrik. Aus Spargründen pausiert die Produktion seit Tagen. Also spielt er Karten mit ein paar Kollegen, bis ihm ein Vorgesetzter einen Auftrag erteilt. Khan soll einige verstopfte Rohre mit Wasser durchspülen. Durch diese Leitungen fließt sonst das frisch hergestellte MIC aus den Reaktoren in 3 stählerne Lagerfässer, die liegend im Boden der Fabrikhalle einbetoniert sind. Jeder der Tanks ist 13 Meter lang und 2 Meter hoch. Allerdings unterlässt Rahman Khan einen entscheidenden Handgriff, so wird er es später berichten, als Untersuchungsteams und Journalisten den Hergang des Desasters rekonstruieren. Eigentlich müsste er je eine Zwischenscheibe aus Metall einsetzen und damit die 3 Fässer so dicht versiegeln, dass bei der Rohrsäuberung kein Wasser mit dem gefährlichen MIC in Berührung kommt. Der Produktionsleiter hat diesen Schritt jedoch nicht in den schriftlichen Anweisungen für diese Prozedur aufgeführt, die Khan vorliegen. Und so befestigt der Arbeiter einen Schlauch an den Ablasshähnen und jagt arglos insgesamt mehrere hundert Liter, durch die Rohre. Nichts ahnend beendet er um 22.30 Uhr seine Schicht und verabschiedet sich hastig. Kahn will seine selbst verfassten Verse beim Dichterfestival in der Altstadt vortragen. Als andere Arbeiter um kurz vor Mitternacht den Geruch von Gas bemerken, ist es eigentlich schon zu spät. Denn das Wasser hat alle Verunreinigungen, Metallsplitter sowie Natriumchloridkristalle von den Rohrinnenseiten mit sich gerissen und in eins der drei riesigen Fässer gespült. 42 Tonnen MIC lagern darin, fast doppelt so viel, wie die Sicherheitsvorschriften gestatten. Aber den Füllstand hat schon seit längerer Zeit niemand mehr kontrolliert. Die nötigen Messgeräte sind defekt. Zudem ist die Temperatur deutlich zu hoch. Wegen der deaktivierten Kühlanlage liegt sie bei 20 Grad statt am Nullpunkt. Das Methylisocyanat verunreinigt zu viel, zu warm, reagiert daher umso heftiger mit dem eingelaufenen Wasser. Die chemische Reaktion verwandelt die 42 Tonnen flüssiges MIC im Tank mit einer explosionsartigen Wucht in Gas. Wie bei einem Erdbeben vibriert unter den Füßen eines herbeigeeilten Technikers die Betonschicht, die das Fass birgt. Risse brechen auf. Das Gas sprengt Ventile, schießt wie ein Geysir in die Höhe, hinein in den zylindrischen Turm der 30 Meter hohen Dekontaminierungsanlage, die ebenfalls nicht funktioniert, und strömt über der Fabrik wieder hinaus. Die eilig alarmierte Betriebsfeuerwehr vermag nichts auszurichten. Unerreichbar hoch reicht der Gasgeysir bereits in den Himmel. Die Arbeiter sind im Inneren der Anlage in Sicherheit, aber der Wind treibt die Dämpfe zu den Hütten im nahen Slum von Oriabasti. Über das Dichterfestival, wo Rahman Khan mit dem Leben davonkommt, und bedeckt rund 40 Quadratkilometer der Stadt mit einer Gaswolke, die sich erst in den frühen Morgenstunden wieder langsam verflüchtigen wird. Rasch überfluten die Vergifteten die Notaufnahme des größten Krankenhauses im Zentrum von Bhopal. Mütter und Väter tragen ihre sterbenden Kinder in den Armen. Die Ärzte sind hilflos. Bald liegen die Toten überall in den Gängen, in den Operationssälen, den Gemeinschaftsräumen, selbst in den Teeküchen der Krankenschwestern. Doch wie sollen die Mediziner die Patienten behandeln, wenn sie nicht wissen, was die Symptome verursacht? Offenbar aber ahnen sie, wo das Unglück seinen Ursprung haben muss. Gegen 2 Uhr morgens erreicht ein Doktor den Betriebsarzt der Chemiefabrik. Der erwähnt zwar Methylisocyanat, von dem im Krankenhaus noch niemand etwas gehört hat, beschwichtigt aber, MIC sei nicht gefährlicher als Tränengas. Zwei Pathologen stellen jedoch bei eilig durchgeführten Autopsien Merkwürdigkeiten fest. Anders als sonst bei Verstorbenen hat sich das Blut der Toten nicht dunkel verfärbt, besitzt zudem eine feste Konsistenz wie Johannisbeergelee. Die Lungen dagegen sind aschfahl. Das Gas hat Herz, Leber und Gehirne angegriffen und die Eingeweide strömen einen intensiven Geruch nach Bittermandel aus. Es sind Anzeichen einer Vergiftung mit Cyanid, also Blausäure, die, so die Schlussfolgerung der Pathologen, bei der Reaktion des MIC mit dem Wasser unter großer Hitze freigesetzt worden sein muss. Die Ärzte verabreichen Patienten Natriumthiosulfat, das Gegengift zu Cyanid, das tatsächlich den Zustand vieler stabilisiert. Yunjin Carbide wird die Blausäure-These jahrelang bestreiten, aber zahlreiche Wissenschaftler halten sie heute für glaubwürdig. Das Inhalieren von Cyanid verhindert die Zellatmung. Die meisten Opfer dieser Nacht sind innerlich erstickt. Am folgenden Morgen sind die Straßen bedeckt mit Leichen. Auch die Kadaver verendeter Kühe, Ziegen und Wasserbüffel liegen verstreut. Weil durch die verwesenden Körper Seuchengefahr droht, machen sich die Totengräber gleich an die Arbeit. Sie heben große Erdlöcher für Massengräber aus und schichten Scheiterhaufen. Doch kurz bevor einer der Holzstapel in Flammen aufgeht, bemerkt jemand darauf ein Mädchen, das sich noch bewegt. Es ist Padmini. Die junge Braut. Im Krankenhaus gelingt es Ärzten, sie zu reanimieren. Ihre Rettung in letzter Minute ist eines der wenigen Wunder inmitten all des Grauens. Auch Padminis Mann und einige weitere Verwandte haben überlebt. Viele Hochzeitsgäste jedoch sind tot. Welche dauerhaften Schäden sie selbst davonträgt, ist nicht bekannt. Zahlreiche Überlebende aber bleiben für immer erblindet, werden unter Lungenverätzungen, Hautverbrennungen oder Magenschäden leiden oder an Krebs erkranken. Schon am Tag nach dem Unglück formiert sich ein Protestzug und marschiert bis vor die Tore der Chemiefabrik. Carbide den Tod, skandieren die wütenden Demonstranten. Die Behörden sind überfordert. Viele Polizisten in der Nacht geflohen. Der Polizeichef weiß sich nicht anders, als mit einer List zu helfen. Über Lautsprecher lässt er verkünden, dass erneut Gas ausgetreten sei. Die Menschenmenge ergreift die Flucht. Unterdessen sackt der Börsenwert von Union Carbide um 600 Millionen Dollar in die Tiefe. Und als der Vorstandsvorsitzende Warren Anderson 4 Tage nach dem Desaster in Bhopal landet, wird er noch am Flughafen festgenommen. Doch die Polizei bringt ihn nicht ins Gefängnis, sondern in das luxuriöse Gästehaus des Unternehmens. Ein Staatsanwalt verliest dort die Anklagepunkte, darunter fahrlässige Tötung, gefährlicher Umgang mit Giftstoffen und Beihilfe zur Ermordung von Haustieren. Ayun Singh, der Regierungschef des Bundesstaates, will Härte demonstrieren, aber sich wohl zugleich nicht mit einem internationalen Großunternehmen anlegen, mit dem er eigentlich ein gutes Verhältnis pflegt. Zwar hat der Politiker die Verhaftung wahrscheinlich persönlich in die Wege geleitet, die Nachricht gleich an die Presse verbreiten lassen, doch binnen weniger Stunden kommt Anderson gegen eine Kaution von umgerechnet etwa 2000 Dollar wieder frei. Niemand hält ihn auf, als er sogleich zurück zum Flughafen fährt und Indien für immer verlässt. Dass die Fabrik je wieder den Betrieb aufnimmt, scheint in der aufgeladenen Stimmung undenkbar. Doch nach wie vor lagert dort ja Methylisocyanat in den beiden intakten Fässern. Insgesamt rund 20 Tonnen flüssiges Gift. Firma und Staat kommen beide zu dem Schluss, dass es keinen sichereren Weg zur Beseitigung des MIC gibt, als es zu verbrauchen. Alle Schulen Bhopals werden am 16. Dezember geschlossen. Mit 800 Bussen die Bewohner der Umgebung evakuiert, um die Massen zu beruhigen. 3 Tage und 3 Nächte lang produzieren Arbeiter unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hier ein letztes Mal das Pestizid Cevin, bis das gesamte MIC verbraucht ist. Die Aufräumarbeiten ziehen sich bis 1986 hin, dann schließt die Anlage für immer. Doch längst sind toxische Substanzen ins Grundwasser gelangt, vergiften schleichend die Brunnen der Slumbewohner, die es sich nicht leisten können, an einen anderen Ort zu ziehen. Die juristische Aufarbeitung der Katastrophe ist von Beginn an ein ungleicher Kampf, ausgetragen in 2 Ländern, von denen das eine die größte Wirtschaftsmacht der Erde ist und das andere in weiten Teilen bettelarm. Union Carbide bestreitet jegliche Schuld. Für alle Sicherheitsmängel sei allein die indische Tochtergesellschaft verantwortlich. Deren Vizepräsident behauptet später, ein frustrierter Arbeiter habe nach einem Streit mit seinem Vorgesetzten absichtlich Wasser in das MIC-Fass geleitet. Doch für einen solchen Akt der Sabotage gibt es keinerlei Belege. Die indische Regierung versucht zunächst vor einem Gericht in den USA eine Entschädigung von 3,3 Milliarden Dollar zu erstreiten. Doch die Richter folgen der Argumentation der Konzernanwälte, das Unglück sei in Indien geschehen und alle Ansprüche könnten daher auch nur in diesem Land verhandelt werden. Beide Seiten aber wissen genau, dass dort weitaus niedrigere Schadensersatzsummen üblich sind. Die Union Carbide-Advokaten geben zynisch die Frage zu Protokoll, wie man denn überhaupt den Wert von Menschen bemessen solle, die in Hütten wohnen. Es kommt wie erwartet. Vor dem obersten Gericht in Neu-Delhi erklärt sich Union Carbide 1989 zur Zahlung von 470 Millionen Dollar bereit, also nur einem Siebtel des ursprünglich geforderten Betrags. unter der Bedingung, dass dann alle Entschädigungsansprüche abgegolten sind. Zügig überweist der Konzern die Summe an den indischen Staat, der das Geld, wenn auch schleppend, an die Opfer verteilt. So groß ist deren Zahl, dass sie pro Kopf im Durchschnitt weniger als $500 erhalten. Doch war die Katastrophe von Bhopal überhaupt ein reiner Unfall oder ein Verbrechen? War die Kette schwerer Sicherheitsvergehen nur fahrlässig oder schon kriminell? An diesen Fragen zeigt die indische Justiz erstaunliches Desinteresse, trotz Zehntausende ausgelöschter oder zerstörter Leben. Vielleicht auch, weil allzu viele indische Politiker und Beamte Union Carbide die Türen weit geöffnet und sämtliche Warnungen in den Wind geschlagen hatten. Die beiden Chefs der Tochterfirma werden kurz nach der Katastrophe ebenfalls verhaftet, jedoch binnen Stunden freigelassen. Um den einst davongekommenen CEO Warren Anderson bemühen sich die Strafverfolger erst ernsthaft, als er für sie längst unerreichbar ist. Indien stellt 2003 einen Antrag auf seine Auslieferung, aber die US-Regierung lehnt das Gesuch ab, so wie sie überhaupt in all den Jahren keine Anstalten macht, Vertreter von Union Carbide zur Verantwortung zu ziehen. In den Augen vieler Menschen in Bhopal bleibt Warren Anderson der Hauptschuldige. Lange verbrennen Demonstranten in der Stadt an jedem Jahrestag des Unglücks eine Puppe, die den Manager verkörpern soll. Der Aktienkurs von Union Carbide erholt sich zwar zeitweise, doch erreicht er nie wieder sein altes Niveau. Auf ewig haftet die Erinnerung an die Katastrophe am Namen der Firma. 1999 übernimmt Dow Chemical das Unternehmen und steigt damit zum zweitgrößten Chemiekonzern der USA auf. Für das nach wie vor kontaminierte Fabrikgelände fühlt sich auch der neue Eigentümer nicht verantwortlich, ebenso wenig für die Giftschäden, die dort noch immer eine Generation an die nächste vererbt. Denn viele Kinder und Enkel von Überlebenden kommen mit Lähmungen zur Welt, dem Down-Syndrom oder anderen Behinderungen. Manche Jugendliche haben Wachstumsverzögerungen und sehen mit 16 nicht älter aus als 10-Jährige. Bis zu 500.000 Menschen leiden heute noch an den Spätfolgen des Gasunfalls und unter den Kontaminationen im Boden. Der öffentliche Druck indischer, aber auch internationaler Hilfsorganisationen und Stiftungen zeitigt mitunter zumindest kleine Siege. 2004 verfügt das oberste Gericht Indiens, dass in den Slums von Bhopal endlich neue Leitungen gelegt werden, sodass die Bewohner nicht mehr auf das verseuchte Grundwasser angewiesen sind. Und 2010 erhebt die Staatsanwaltschaft doch noch Anklage gegen 7 Manager der früheren Union Carbide India, von denen einige inzwischen über 70 sind. Ein Gericht in Bhopal verurteilt sie wegen fahrlässiger Tötung zu je 2 Jahren Haft. Sofort kommen die Männer allerdings auf Kaution frei. Bis zuletzt ist die Strafverfolgung im Fall Union Carbide weitgehend symbolisch. Oder sie bleibt ganz aus. Warren Anderson stirbt im September 2014 im Alter von 92 Jahren, ohne je vor Gericht gestanden zu haben. Und Padmini Nadar, die junge Braut? Mehr als 5 Jahre lebt sie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch im Elendsviertel in Bhopal, bis der Staat ihrer Familie den ersten Teil der Entschädigung auszahlt, gegen ein kleines Bestechungsgeld für die zuständigen Beamten. Der erhaltene Betrag reicht gerade aus, um rund 60 Kilometer entfernt ein Stück Ackerboden zu kaufen. Mit ihrem Mann, der Mutter und einem Bruder zieht sie aufs Land, dorthin, woher ihr Vater einst gekommen war, und beginnt ein neues Leben an einem Ort, an dem sie nicht täglich die stählernen Türme von Union Carbide sieht. Bis heute ragen sie über dem Ödland von Bhopal auf. Steht dort die Fabrik unweit des Slums, verlassen und dem Verfall preisgegeben, auf giftgetränkter Erde. Die Anlage haben im Lauf der Jahrzehnte Pflanzen überwuchert und brauner Rost frisst sich durch das einst im Sonnenlicht glänzende Metall. Ein Mahnmal wider Willen. das stumm erinnert an die Nacht, als das Gift über Bhopal kam.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Katastrophen. Sie finden unser Magazin alle 2 Monate neu am Kiosk und auch im Netz in unserer Digitalbibliothek Geo-Epoche Plus, die unter geo-epoche.de erreichbar ist. Dort können Sie weit mehr als 2000 historische Reportagen und auch ganze Ausgaben lesen. Außerdem gibt's dort alle Folgen dieses Podcasts und unser kleines Audioangebot Menschen, die Geschichte machten, zu hören. Das lässt sich ansonsten auch für 2,99 € im Monat bei Apple und Spotify abonnieren. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit widmen wir uns als nächstes dem Angriff der deutschen Luftwaffe auf die baskische Kleinstadt Gernika. Ein epochales Kriegsverbrechen, das vielleicht rasch in Vergessenheit geraten wäre, hätte es Pablo Picasso nicht mit einem verstörenden Gemälde ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.